Ich glaube, die Herausforderungen sind so groß, dass man da einen unverstellten, frischen Blick und vor allen Dingen einen optimistischen, einen zukunftsgerichteten Blick braucht, um diese Fragen glaubwürdig beantworten zu können.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Alexander Müller, ich bin Chefredakteur der PZ und ich freue mich ganz besonders, den heutigen Gast vorzustellen, Abta-Ehrenpräsident Friedemann Schmidt. Herzlich willkommen.
Ja, schönen guten Tag, Herr Müller. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Herr Schmidt, wir haben diese Woche Historisches erlebt. Sie waren live dabei. Am Mittwoch, den 11. Dezember, sollte Ihre Amtsnachfolgerin Gabriele Regina Overwiening als Abta-Präsidentin wiedergewählt werden. Doch es kam, das ist mittlerweile hinlänglich bekannt, anders. Die Mitgliederversammlung stimmte mit 52-48% gegen sie und hat sie damit de facto abgewählt. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen, als das Ergebnis verkündet wurde?
Also Sie waren bestimmt auch geschockt. Wir saßen ja nebeneinander und ich war geschockt. Mein erster Gedanke war bei Gabriele Overwiening. Ich habe gedacht, oh je, wie wird sie das aufnehmen? Das Abta-Präsidentenamt ist ja ein lebensveränderndes Amt, also sich zu bewerben und hineinzugehen, ist eine lebensverändernde Maßnahme und dann sozusagen offensichtlich unerwartet und ungewollt auf der halben Strecke abberufen zu werden, ist wieder genauso lebensverändernd. Ich habe an sie gedacht und ich muss sagen, sie tut mir unendlich leid für dieses Geschehen.
Ja, zumal mir erschien so, und ich glaube, viele teilen auch diese Einschätzung, dass aus dem geplanten Schuss vor den Bug ein Treffer versenkt wurde. Gehen Sie auch davon aus, dass das ein Unfall war eigentlich?
Ja, das ist so eine naheliegende Interpretation. Ich bin ja nicht mehr so nah bei der Abta und beim Geschehen, dass ich mir erlauben könnte, da irgendwelche Interpretationen selber zu liefern. Aber ich habe vorher gehört, dass es den einen oder anderen gab, der gesagt hat, naja, so gut wird das Wahlergebnis wahrscheinlich nicht werden, gibt doch viel Unzufriedenheit. Dass es dann so gekommen ist, ist ja, da ist irgendwas aus dem Ruder gelaufen, außer Kontrolle geraten. Das zeigt, dass solche taktischen Spielchen bei Wahlen eben manchmal auch nach hinten losgehen. Und das ist diesmal ganz offensichtlich passiert. Auch die Kollegen, mit denen ich dann nach diesem Wahlgang sprechen konnte, in der Mitgliederversammlung, waren auch genauso schockiert und haben gesagt, das haben wir so nicht gedacht.
Aber wie kann denn das passieren? Also haben die Abstimmungen im Vorfeld dann nicht funktioniert oder hat man vielleicht diese Regelung mit einer anderen Regelung in der Satzung gerechnet? Denn man hatte ja schon den Eindruck, dass einige davon ausgehen, man hat es jetzt wie bei so einer Ministerpräsidentenwahl, das geht einmal schief, dann hat man sozusagen diesen Warnschuss oder wie auch immer man das nennen will, Denkzettel, und dann wählt man halt diejenige ins Amt und dann ist man sozusagen durch die Wahl durch. Und das sieht ja nun gerade die Satzung nicht vor, man konnte kein zweites Mal wählen. Und ja, deswegen nochmal die Frage, wie konnte das passieren?
Also ganz offensichtlich fehlte die Kenntnis der Satzung vielleicht bei dem einen oder anderen. Diese Option, wir wählen so lange, bis es dann passt, die gibt es tatsächlich in der Abta-Satzung definitiv nicht. Das ist auch mit gutem Grund so. Das hat auch einen Sinn. Also diese Vorschriften in der Satzung sind auch bewährte Vorschriften. Und an dieser Stelle haben die im Grunde verhindert, dass man einen weiteren Wahlgang macht. Bin allerdings auch ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriele Overwiening, so wie ich sie kenne, dann überhaupt für einen zweiten Wahlgang zur Verfügung gestanden hätte und gesagt hätte, okay, dann versuche ich es nochmal. Das glaube ich nicht. Also ich denke mal eher, es wäre ohnehin darauf hinausgelaufen, dass man eine Neuwahl hätte ansetzen müssen. Und wie es dazu gekommen ist, man kann ja auch mal versuchen, ein bisschen jetzt mal ab von diesem konkreten Geschehen mal zu fragen, wie kam es überhaupt dazu, dass ganz offensichtlich so eine starke Bestrebung, Unzufriedenheit da war, die dann überhaupt dazu geführt hat, dass so viele Leute gegen sie gestimmt haben.
Ja, es ist ja tatsächlich ungewöhnlich, wenn man sich anguckt, 52% haben dagegen gestimmt. Da liegt es ja nahe zu sagen, wieso habt ihr denn als Mehrheit dann keinen Gegenkandidaten aufgestellt? War das was Sie sich auch gefragt haben?
Ja, das ist eigentlich das stärkste Zeichen dafür, dass Ihre Interpretation richtig ist, dass es sich hier um einen Kontrollverlust und um einen Betriebsunfall handelte. Also niemand wollte sie eigentlich ablösen, aber es ist dann halt einfach so gekommen. Es gab keinen Gegenkandidaten. Ich habe ja selbst bei meiner Wiederwahl vor 8 Jahren einen, zunächst mal einen Gegenkandidaten gehabt, der dann zurückgezogen hat aus persönlichen Gründen. Also es ist nicht unmöglich, eine Wahl mit mehreren Personen, aber das ist, in der Abda hat das tatsächlich keine Tradition. Also die Wahl zum Präsidenten und auch zum Vizepräsidenten verläuft in der Regel mit einem Kandidaten und so als so eine Art Friedenswahl, wenn man es so nennen will.
Die Wahl findet vorher statt, wenn man ehrlich ist, die Kandidatur. Ja. Also
es gibt vorher natürlich, das hat was mit der, das ist vielleicht auch ein Grund jetzt, dass es so gelaufen ist diesmal. Das hat was mit der besonderen Struktur der Abda zu tun. Die Abda hat halt zwei Säulen. Gabriele Obervini hat gesagt, sie hat 34 Säulen. Das stimmt natürlich auch, aber eigentlich diese 34 teilen sich ja nochmal in zwei Säulen, in eine Verbands- und eine kammerseitige Säule. Die haben sehr durchaus gleichgerichtete, aber auch durchaus unterschiedliche Interessen. Die Kammerseite ist eher ordnungspolitisch, die Verbandsseite eher wirtschaftspolitisch orientiert. Und eine der wichtigsten Aufgaben der Abda-Präsidentin, des Präsidenten, ist es halt, Moderation zwischen diesen beiden Säulen ständig zu machen und dafür zu sorgen, dass die sich angemessen wiederfinden in der Abda-Politik. Dazu muss der Präsident, die Präsidentin, dann selber vorne stehen, wenn es nötig ist, und dann aber auch sich zurücknehmen, wenn anderen Raum gegeben werden muss. Das ist vielleicht so ein bisschen die Kunst dieses Amts. Dazu kommt aber noch was anderes, was eigentlich erst in den letzten Jahren so schlagend geworden ist, dass wir heute in der Abda-Mitgliederversammlung, anders als vor 10 Jahren, eine auch nochmal so eine Art, ja, wenn wir die politischen Begriffe vielleicht verwenden wollen, die nicht ganz richtig sind, einen konservativen und einen progressiven Flügel haben. Und die sind anders verteilt als klassisch zwischen Kammern und Verbänden, sondern diese Grenze verläuft zwischen diesen beiden Säulen.
Was es dann schwieriger macht, das Ganze zu steuern und auch
noch Ergebnisse
vorherzusehen, noch schwieriger.
Mhm. Genau, und diese Moderation ist auch sehr, sehr kompliziert und das ist ganz offensichtlich nicht vollständig gelungen.
Ja, den Eindruck muss man dann haben nach dem Ergebnis. Haben Sie denn Verständnis für diese zum Ausdruck gekommene Unzufriedenheit?
Also das ist nicht meine Aufgabe, die Politik der Präsidentin zu beurteilen. Das ist auch aus meiner Position so als Halbaußenstehender schwierig oder auch gar nicht möglich. Ich weiß, dass es im Grunde wirklich sehr, sehr schwere 4 Jahre gewesen sind. Es gab diese enorme Herausforderung der Apothekenreform des Gesundheitsministers. Es gab diese Herausforderung, die in der Person des Gesundheitsministers selber liegt oder lag, die das auch nicht leichter machte. Und es gab diese besonders schwierige Situation in wirtschaftlicher Art nach den zwei massiven Inflationsjahren. Die Unzufriedenheit in den Apotheken ist extrem groß. Insofern war es schwer, darauf die richtigen Antworten zu geben. Und natürlich, Gabriele Obervini ist mit einer sehr, wenn man sagen, progressiven Agenda gestartet. Das heißt, sie hat sich sehr fortschrittliche Ziele gesetzt. Ich will das mal gar nicht bewerten, aber den politischen Begriff progressiv nehmen. Sie hat sehr stark am heilberuflichen Bild des Apothekers gearbeitet, auch mit viel Erfolg. Und dann kam natürlich diese politische Herausforderung und im Grunde hat sie dann sehr stark eine konservative Position einnehmen müssen, weil das auch die Position der Abda war. Und während sie vielleicht in den ersten beiden Jahren ein bisschen Schwierigkeiten hatte, sozusagen den konservativen Flügel auf ihre Seite zu ziehen, waren es dann im dritten und vierten Jahr waren es die eher progressiven in der Mitgliederversammlung, die unzufrieden waren mit dem Umgang mit der Apothekenreform, die sich einen anderen Ansatz gewünscht hätten. Zumindest ist mir das immer mal nahegebracht worden, dass es da Kritik gab. Und insofern saß sie da zwischen den Stühlen. Das ist ein Schicksal, was ein Abda-Präsident, eine Präsidentin immer, was sie immer erleiden kann. Wenn sie jetzt die zweiten 4 Jahre Zeit gehabt hätte, hätte sie mit Sicherheit auch diese Position besser ausgleichen können.
Und dann vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern sehr wahrscheinlich auch unter einem anderen Bundesgesundheitsminister. Sie haben ihn angesprochen, die besonderen äußeren Rahmenbedingungen, die es auch gab. Nun haben wir diese Situation, das Ergebnis, und es sind alle weg, wenn man dann so will, ne? Der Minister, die Ampel ist geplatzt, Frau Obervini wurde nicht wiedergewählt. Was bedeutet das denn jetzt für die Abda? Ist die Organisation geschwächt durch dieses Geschehen?
Also das sehe ich überhaupt nicht und das hat ja die Präsidentin in ihrer Presse, Statement, beziehungsweise ab der Pressekonferenz, die gestern Abend stattgefunden hat, wenn ich das richtig gelesen habe, auch selber nochmal ganz klargestellt, mein Respekt dafür, mit welcher Souveränität sie da aufgetreten ist. Sie hat nochmal klargestellt, die Abda nicht geschwächt ist, das sehe ich genauso. Im Gegenteil, diese Unterstellung, die man der Abda gegenüber immer mal vorgebracht hat, dass da würde Politik im Hinterzimmer gemacht und alle Dinge wären vorher abgekaspert. Das hat jetzt die Organisation gezeigt, dass genau das nicht der Fall ist. Demokratische Mechanismen funktionieren, Meinungsäußerung und Meinungsartikulation auch durch Abstimmungsverhalten ist in der Abda jederzeit möglich. Ich glaube eher, dass das die Abda mittelfristig stärkt. Man darf jetzt nicht den Fehler machen, irgendwie die Organisation, die Satzung, die Mechanismen in Frage zu stellen, sondern man muss einfach mit diesem Ergebnis jetzt arbeiten. Das ist eigentlich natürlich ein völlig normaler demokratischer Vorgang, auch wenn er für die betroffene Präsidentin Frau Overwiening erstmal tragisch ist, unglücklich ist, auch persönlich unglücklich ist, da habe ich jedes Verständnis, aber an sich ist das eine normale Sache.
Normal hat sie ja auch genauso gekennzeichnet, ne? Hat mehrfach gesagt, das ist Demokratie, genau. Da gibt es Dynamiken und da gibt es am Ende ein Wahlergebnis. Ja. Jetzt haben wir am 23. Februar voraussichtlich die Bundestagswahl. Die neue Abda-Spitze muss also schnell handlungsfähig sein und braucht eigentlich auch ein gutes Netzwerk. Wie wichtig würden Sie sagen, ist da auch eine gewisse Erfahrung, die jetzt da in die Spitze muss? Oder muss man vielleicht eher den Fokus tatsächlich auf Neustart, Neuanfang, neue Köpfe setzen?
Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie viel Mut die Abda jetzt aufbringt, die Abda Mitgliederversammlung aufbringt. Das hat auch was mit der Rolle des Ehrenamts und des Hauptamts zu tun. Ein Teil der politischen Arbeit liegt ja immer auch bei den hauptamtlichen Repräsentanten, die ja erstmal die gleichen bleiben, noch mindestens bis Ende nächsten Jahres. Ändert sich da nichts. Auch im Ehrenamt sind ja in den beiden Vorständen von Deutscher Apothekerverband und Bundesapothekerkammer ist ein guter Mix aus erfahrenen und neuen Kolleginnen und Kollegen vertreten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass die Abda-Mitgliederversammlung jetzt sagt, jetzt machen wir einen echten Neuanfang. Wir gucken mal, wer sich hier eignet. Das ist ja jetzt auch so ein bisschen die Aufgabe des Präsidenten der Bundesapothekerkammer und des Vorsitzenden des Deutschen Apothekerverbandes da mal zu eruieren, wer ist überhaupt bereit, sich auf sowas
gerade einzulassen. Gerade nach dem, was wir jetzt erlebt haben am Mittwoch.
Ja, nicht nur deswegen. Das Amt des Abda-Präsidenten ist, der Präsidentin ist ein schwieriges und die Zeiten werden nicht leichter. Die nächsten 4 Jahre werden gekennzeichnet sein von massiven Verteilungskämpfen in der ganzen Gesellschaft. Das wird kein leichter Job, auf dem man sich ausruhen kann. Deswegen wird der eine oder andere sich das gut überlegen. Mhm. Und wenn es dann aber Kandidaten gibt, finde ich, sollte man jetzt nicht unbedingt den Fokus darauf legen, dass das jemand mit großer Erfahrung sein muss. Diese Erfahrung hat der Apparat, das Haus hat die Erfahrung. Und man kann auch wirklich mal, ich bin ja selber als relativ frischer Kollege damals Vizepräsident der Abda geworden, man kann das durchaus schaffen, sich da auch in relativ kurzer Zeit reinzuarbeiten. Also da wird die Mitgliederversammlung wird genügend Weisheit haben, da den richtigen auszuwählen.
Sie haben zwei super Stichpunkte gegeben. Zum einen die Spitzen BAK und DAV, die jetzt ja intern erstmal tagen und dann sicherlich auch gemeinsam sprechen. Und dann Ihre erste Amtszeit. Sie waren erst Vizepräsident als von der Kammer kommend aus Sachsen, hinter einem Verbandsvertreter, Heinz-Günter Wolf, damals Abda-Präsident. Normalerweise haben ja die Kammern wegen der größeren Stimmanteile sozusagen das Erstzugriffsrecht auf die Spitzenposition bei der Abda. Aber halten Sie es für denkbar, dass wir wieder so eine Konstellation sehen, einen Verbandsvorsitzenden als Präsident oder Präsidentin?
Ich glaube, es hängt jetzt wirklich von der Persönlichkeit ab. Es ist eigentlich egal, woher derjenige kommt. Ich glaube, diese Trennung in diese beiden Säulen, so relevant die satzungstechnisch immer noch ist, und die findet sich ja auch wieder. Aber ich habe ja schon gesagt, die eigentliche Grenze verläuft hindurch durch die beiden Blöcke. Ich glaube, das ist wenig relevant, woher derjenige kommt.
Also progressiv, konservativ, die Linie meint.
Genau, diese Linie.
Und wo wünschen Sie sich den Kandidaten oder die Kandidatin? Auf welcher Seite der Grenze?
Ist auch nicht meine Aufgabe, das zu äußern, aber ich tue es trotzdem, weil ich glaube schon, dass es an der Zeit ist, also die Fragen, die auf uns zukommen, die in den nächsten 4 Jahren an den Beruf gestellt werden und an die Institution Apotheke gestellt werden, wird man nicht mit den Antworten von gestern beantworten können. Davon bin ich fest überzeugt. Das war ich schon, als ich selber Abda-Präsident war. Und das bin ich auch heute. Also ich glaube, die Herausforderungen sind so groß, dass man da einen unverstellten, frischen Blick und vor allen Dingen einen optimistischen, einen zukunftsgerichteten Blick braucht, um diese Fragen glaubwürdig beantworten zu können und auch notfalls die sicher schmerzhaften Schritte gehen zu müssen, die der Beruf gehen müssen wird, um diesen Herausforderungen gerecht zu werden. Insofern wäre mir jemand, der eine sehr, sehr starke Zukunftsorientierung hat, der wirklich an den Beruf glaubt, an die Institution Apotheke glaubt, das Wichtigste, und da ist es mir eigentlich egal, ob das ein Kammerpräsident, eine Präsidentin oder eine Verbandsvorsitzende, Verbandsvorsitzender ist, das sind, glaube ich, die großen Herausforderungen, denen man sich stellen muss. Und da ist die Herkunft nicht so sehr spannend. Aber natürlich, haben Sie richtig gesagt, es gibt eine satzungstechnisches Übergewicht auf der Kammerseite. Es hat was mit den Mitgliederzahlen zu tun. Da ist zu erwarten, dass dort vielleicht ein erster Aufschlag gemacht wird.
Vielen Dank für die Einschätzung. Sie hatten mir vorab schon gesagt, dass wir hier auch nicht öffentlich über Kandidaten spekulieren würden. Selbstverständlich ist auch noch nicht die Zeit. Insofern sind auch hoffentlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht allzu enttäuscht, dass wir jetzt hier noch nicht die Nachfolge bekannt geben konnten. Aber Herr Schmidt wird jetzt hier gleich einen Namen auf den Zettel schreiben. Den verwahre ich dann sicher und dann werden wir uns im neuen Jahr widersprechen und sehen, ob er richtig gelegen hat. Vielen Dank, Herr Schmidt, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie überhaupt auch bereit waren für dieses Gespräch in dieser ja doch irgendwie heiklen Gemengelage. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen für die Gelegenheit. Vielen Dank, lieber Müller. Wann ist die Zeit für einen Ehrenpräsidenten, sich zu Wort zu melden, wenn nicht jetzt?
Das sehe ich ganz genauso und deswegen habe ich mich gefreut, dass wir dieses Gespräch führen konnten.
Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
PZ Nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.